Vor zwei Wochen haben wir uns weiter mit Apostelgeschichte beschäftigt, Apostelgeschichte 11, da haben wir das von Antiochia gehört, von der Gemeinde. Und es heißt ja da in dem Vers, dass in Vers 29, sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütet war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Hier sehen wir, dass sie beschlossen, also das ist auch ganz wichtig, dieses Wort, weil sie waren, das zeigt, dass sie überzeugte Geber waren. Die Gläubigen von Antiochia, die ja zuerst Jünger genannt wurden, die musste man nicht zum Geben überreden, sondern sie beschlossen es. Also das heißt, der Impuls ging auch nicht von den Aposteln aus, sondern der Beschluss ging von ihnen selbst aus. Das ist ganz wichtig, weil man musste sie nicht dazu ermahnen oder sie dazu bringen, dass sie oder überreden, dass es dann gut wäre zu geben. Das ist ganz klar, das haben wir uns angesehen, weil wir haben gesehen, dass sie wurden Christen genannt, weil sie eben ein Bild sind für wahre Nachfolger und wahre Nachfolger, die leben nicht für sich selbst, ganz klar. Und sie haben ja dadurch auch reflektiert das Herz Gottes, weil das ist ja das, wie schon erwähnt, Weihnachten ist umschrieben mit diesem Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Ja, Liebe gibt. Und Gott ist eben der größte Geber und er wird es auch nie zulassen, dass irgendjemand es schafft, ihn zu übertreffen im Geben. Niemals. Darüber wacht er sehr. Und was ich hier sagen möchte, jetzt im Zusammenhang von Geben, soll nicht allein auf das Geben von Finanzen sich beziehen, sondern auf den Lebensstil des Gebens, ganz klar. Es geht um viel mehr als nur um Finanzen. Aber was eigentlich, den Impuls, den ich eigentlich weitergeben möchte heute, ist nicht geben, sondern gesundes Geben. Und ich sage gleich, was ich damit meine, weil es gibt in der Tat einige Fallstricke, wenn wir geben. Es gibt eine Art ungesundes Geben. Und ich denke, man kann das ganz schnell oder immer wieder sehen, ungesundes Geben. Und das Resultat ist Erschöpfung und Burnout. Und lass mir etwas sagen zu Burnout. Burnout ist, es ist ja wie, wenn man eine Lampe hat, und stellt euch vor, diese Öllampe, wie man sie früher hatte. Man hat eine Lampe, da ist Öl drin in dem Behälter, da ist dieser Docht, der ja dieses Öl transportiert und dann in Verbindung mit dem Sauerstoff am Brennen hält, ganz klar. Burnout ist so, als wie bei einer Lampe, wo nicht mehr das Öl, sondern der Docht selbst verbrennt. Ja, nicht mehr das Öl brennt, sondern der Docht selbst. Und mal übertragen, auch gesehen auf unser Leben, ein Burnout resultiert immer aus dem Versuch heraus, dem eigenen Anspruch nicht mit dem Öl des Geistes, sondern mit dem Docht unserer eigenen Möglichkeiten gerecht zu werden. Ja, wenn wir, das ist eines der größten Herausforderungen im Geben, dass man so ausbrennt. Und das entsteht immer, wenn der Output größer ist als der Input. Das ist eigentlich ganz klar. Wenn du mehr gibst, als vorhanden ist, dann letzten Endes ja, brennst du aus, ganz klar. Ja, wie so ein Körper, der sich bewegt, Sport macht, arbeitet, Kalorien verbrennt, aber noch keine neuen Kalorien dazu bekommt, ganz klar. Die Frage ist jetzt, wie sieht gesundes Geben aus? Wie kann man ein Burnout, eine Erschöpfung beim Geben vermeiden? Wie können wir extravagante Geber sein und dabei gesund bleiben? Wie können wir Weihnachten überstehen und nicht nur überstehen, sondern auch noch gestärkt rausgehen? Weil oftmals ist das eine Zeit, wo viele Leute sich verausgaben. Es gibt so viele Anforderungen, so viele Dinge, wo man beschäftigt ist. Da ein Treffen, dort ein Treffen, Familientreffen und man ist schon da schnell am Anschlag. Und ich möchte ganz kurz hier drei Dinge hier weitergeben, die uns ein Bewusstsein geben sollen, wie wir gesund geben können. Nummer eins, gebe im Bewusstsein, wer du bist. Und in Klammern auf und in Klammern gesetzt und wer du nicht bist. Klammer zu. Und an dieser Stelle möchte ich etwas über den Propheten Elia sagen, weil Elia war ja ein hingegebener Mann. Wir sehen schon dieses Wort hingegeben, Hingabe, hat ja diesen Aspekt von Geben. Und er war derjenige, der auf dem Berg Karmel war, voller Feuer Gottes und das Feuer vom Himmel auch erlebte. Und aber in dem nächsten Szenario siehst du ihn als jemand mit einem Burnout am Berg Sinai, also vom Berg Karmel voller Feuer bis zum Berg Sinai im Burnout. Das sieht man ganz klar. Und da ist eine Stelle ganz bezeichnend. Es gibt ganz viele Kennzeichen von Elia, die einen Hinweis geben über Menschen, wenn sie einen Burnout haben. Und im Vers 10 von 1. König 19, also da, wo er an dem Berg Elia ist, wo er am Berg Sinai ist, da begegnet ihn Gott ja in dieser vielfältigen, also im Sturm, im Feuer und nachher in dieser leichten, säuselnden Stimme. Und dann sprach Gott zu ihm, was machst du hier? Und dann seine Antwort an Gott war interessant. Er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und dann sagt er, und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach auch mir das Leben zu nehmen. Das ist ein typisches Kennzeichen, oder das ist ein Zeichen von jemandem, der einen Burnout hat. Elia war wirklich der Überzeugung, dass er der Einzige ist. Er sagte, ich bin allein. Ich musste sofort an die Stelle denken, an das, was, da kommen einem ja gleich ganz viele Stellen, andere Stellen in der Schrift. Lukas 10, Martha, wie sie sich bei Jesus beschwerte, sagte, ja, ich bin hier am Rumrennen, am Arbeiten und Maria hat mich allein gelassen. Ja, Sie sehen, Martha war so am Aktivsein für Gott und sie fühlte sich allein gelassen. Das ist genau das Gleiche. Also Maria stand kurz vorm Burnout, könnte man so sagen, mit anderen Formen. Und hier kommt's. Und das ist das, warum ich das sage. Es ist die Einbildung, dass ohne uns nichts läuft. Und diese Einbildung führt unweigerlich zum Burnout. Und deswegen sind auch besonders verantwortungsbewusste Menschen sehr gefährdet, in Burnout zu landen, ganz klar. Und solche Personen, nicht alle, manche Personen brauchen genau eine andere Offenbarung, aber solche Personen, denen es so geht, die müssen immer wieder wissen und hören, Gott kann es auch ohne mich tun. Und das ist eine Offenbarung für solche Leute, die in diesem Denken sind. Übrigens, Gott hatte ja, das hat Gott Elia auch gesagt, er sagte ja später, ach übrigens, ich habe noch 7000 Leute übrig. Du bist nicht allein. Das war eine falsche Wahrnehmung, die uns in die Sackgasse führt. Gott hatte noch 7000 andere Personen, die er jederzeit hätte aktivieren können. Also von daher war das eine Illusion. Ja, wir denken manchmal, wir sind die Einzigen. So, was ist das Problem hier gewesen? Was sehen wir hier? Der Burnout entsteht immer durch eine Verwechslung. Und zwar die Verwechslung von Quelle und Kanal. Wenn wir das vertauschen, dass wir verwechseln Quelle und Kanal, diese beiden Begriffe sind hier wichtig. Weil wir sind nicht die Quelle, sondern wir sind nur der Kanal. Und denkt an dieses Bild eines Rohres. Ja, hier ist Gott, hier sind die Menschen. Gott gab. Er möchte uns gebrauchen, um zu geben. Wir sollen Geber sein, so wie er. Und zwischen Gott und dem Mensch ist eine Leitung, ein Rohr. Und das sind wir. Genau das. Wir sind nicht die Quelle. Versuchen wir also nicht, die Quelle zu sein, sondern wir sollen das Rohr sein. Amen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir sollen nicht versuchen, wir sollten nie versuchen, die Aufgabe, die Gott hat, zu übernehmen. Weil das wird ganz klar. Wir können niemals Gott. Wir sind ein schlechter Ersatz für Gott. Und trotzdem versuchen wir das immer wieder. Wir versuchen immer wieder, für andere Menschen Gott zu sein. Wir sind es aber nicht. Wir sind nicht die Quelle für die Menschen, sondern wir sind nur die Leitung. Nur die Leitung. Das heißt, die Lösung ist, wenn man sich so ein Burnout fühlt, wenn man denkt, man muss immer geben, 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 Die Lösung ist nicht, dass man sich konzentriert darauf, auf das Geben, sondern sich darauf konzentriert, dass man der Kanal ist. Das heißt, man konzentriert sich auf die Durchlässigkeit. Das ist ein Riesenunterschied. Das Einzige, worauf wir achten müssen in unserem Leben, ist nicht jeder Not zu begegnen, sondern worauf wir achten müssen, ist in allem, was wir tun, dass wir, dass der Kanal so frei ist, dass Gott der Not begegnen kann. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist das, was man immer wieder sieht, wenn Leute viel bewirken für Gott. Die haben erkannt, ich bin nur der Kanal und nicht die Quelle. Die Frage ist, wie können wir jetzt ein besserer Kanal für den Segen Gottes werden? Und das führt uns zu dem zweiten Punkt, was unter, wie wir gesund geben können. Zweitens, gebe im Glauben. Und da möchte ich ganz kurz eine Stelle hier erwähnen, in Johannes 7, Vers 38, diese bekannte Stelle. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier sehen wir das Prinzip. Glauben an Jesus, aus unserem Leib werden Ströme fließen. Ja, das heißt, durch den Glauben, und zwar den Glauben, wie die Schrift gesagt hat, also nicht den Glauben, wie wir das uns wünschen oder uns vorstellen, sondern durch den biblisch begründeten Glauben, wird dieser Kanal geschaffen, wodurch Gottes Antwort, Gottes Versorgung zu den Menschen kommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil im Glauben zu geben bedeutet, übernatürlich zu geben. Also das ist über unsere Möglichkeiten hinaus. Das bedeutet, im Glauben zu geben. Und die Grundlage davon ist das Wissen, dass Christus uns bereits alles gegeben hat. Und hier ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Weil, und das ist so, und das ist der Unterschied, und daran sehen wir, wie verhängnisvoll religiöses Denken ist. Gott sagte zu Abraham, das wissen wir, er sagte, ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Gott segnet zuerst uns, damit wir ein Segen sein können. Das ist das Prinzip. Und religiöses Denken ist so verhängnisvoll, weil dieses Denken kehrt die Reihenfolge um. In diesem Denken geben wir etwas, um von Gott zu empfangen. Das ist total verkehrt. Ja, wir Menschen wollen gute Werke tun, damit sie von Gott etwas empfangen können. Damit sie, das ist ja der Inbegriff der Religion. Damit man irgendetwas bekommen kann von Gott, muss man erst etwas tun für Gott. Ja, und das ist so falsch und verkehrt, weil das Evangelium sagt, ich gebe dir, damit du ein Segen sein kannst. Ich segne dich, damit du ein Segen kannst. Das ist genau umgekehrt. Wir geben nicht auf Grundlage eines schlechten Gewissens, sondern auf Grundlage des Glaubens. Dieses übernatürliche Glauben finden wir immer wieder, auch bei den Korinthern. Das war ganz stark ausgeprägt. Man kann ganz viele negative Sachen bei den Korinthern feststellen, aber eines hatten sie. Sie hatten verstanden, was es bedeutet, Extravaganz zu geben. Und Paulus spricht über die Extravaganz, wie sie gegeben haben. Und da heißt es in 2. Korinther 9, Vers 8 und 9, Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit alles Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Hier sehen wir die Reihenfolge wieder. Gott gibt uns alle Gnade, damit wir überreich sind, zu jedem guten Werk. Es ist nicht, tut gute Werke, damit ihr Gnade empfangt, die ihr geben könnt. Alles, was wir haben, und dieses Bewusstsein ist dieser Glaube, den wir brauchen, um so zu geben, dass es gesund ist, dass es nicht uns schadet. Weil in dem Moment, wo das Glaubenselement fehlt, werden wir anfangen, nicht von dem Öl zu nehmen, sondern der Docht wird verbrennen. Das ist der ganze Punkt hier. Also, wir geben aus Überzeugung heraus, dass uns in Christus bereits alles gegeben worden ist. Und der dritte Punkt hier, und das ist das letzte,
Und das ist ganz speziell. Gebe vom Geist geleitet. Es gibt keine größere Freude, als wenn man erlebt, wie der Geist Gottes uns im Geben leitet. Ja, wenn er uns auf eine spezifische Not aufmerksam macht und er uns gebraucht, Teil eines Wunders zu sein. Das ist so faszinierend. Ich bin mir sicher, ihr habt das in irgendeiner Weise schon mal erlebt, wenn man von Gott gebraucht wird als Teil der Antwort. Dass man nicht Teil des Problems ist, sondern Teil der Lösung. Das ist immer ganz, ganz schön. Und geistgeleitet geben ist mehr als nur einfach geben, was man denkt, was gut ist. Weil es kann sein, zum Beispiel, dass eine Person, was wir denken, was für sie gut ist, das gar nicht braucht. Wenn jemand an der Klippe hängt, ja, und am Abstürzen ist, dann ist es nicht angemessen oder dann braucht er nicht 1 Million Franken. Dass man sagt, oh, ich will dir helfen, ich will dir was Gutes tun, hier hast du einen Scheck von 1 Million Franken. Der wird sagen, geh mir weg mit deinem, ich brauche kein Geld im Moment. Du siehst, ich hänge ja am letzten Tropf. Versteht ihr? Das ist das Prinzip. Jemand braucht vielleicht nicht Geld, sondern Zeit. Unsere Aufmerksamkeit oder dergleichen. Und ein gutes Beispiel für geistgeleitetes Geben und überhaupt, wie man richtig gibt, gesund gibt, das finde ich hervorragend hier. Das sehen wir an Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte 3. Ihr kennt die Geschichte. Hier ist die Begegnung, wo sie diesem Lahmgeborenen, der über 40 Jahre schon lahm war, der an der Pforte, an der schönen Pforte saß, und wie sie an diesem besagten Tag ihn aufrichteten und er dieses Wunder erlebte. Und das ist ein Beispiel für, was es heißt, gesund zu geben. Erst einmal sehen wir hier ganz klar, sie verstanden, dass sie nicht die Quelle waren, sondern nur der Kanal, weil sie sagten, wir haben es nicht, aber was wir haben, haben wir, geben wir dir den Namen Jesus, die Autorität des Namens Jesus. Sie wussten, dass alles, was sie hatten, in dem Namen Jesus war. Und sie gaben auch nicht gemäß dem, was von ihnen erwartet wurde, weil der Lahmgeborene, der erwartete Geld. Er dachte, Geld wäre das, was er wirklich braucht. Sie gaben nur das, was sie hatten, was sie von Gott bekommen hatten. Und das war die Fähigkeit, ihn zu heilen in dem Namen Jesus. Und sie gaben unter der Führung des Heiligen Geistes. Das sehen wir hier ganz deutlich. Weil wie viele Tage sind sie wohl, das heißt, sie gingen täglich zur Stunde des Gebets in den Tempel, täglich in der Zeit. Wie viele Tage sind sie wohl dort in der schönen Pforte vorbeigegangen an diesem Lahmgeborenen, der sie mit seinen mitleidigen Augen angeguckt hatte und etwas von ihnen erwartete. Jeden Tag sind sie an ihm vorbeigegangen. Das ist ein Lehrstück hier für uns, wie man richtig gibt. Weil wir sollen nicht emotionsgeleitet sein, sondern geistgeleitet in unserem Geben. In dieser Zeit, in der wir leben, jetzt in der Weihnachtszeit, ganz viele Menschen wollen was Gutes tun. Und sie geben dann irgendwie eine Spende an Afrika oder irgendwohin. Ja, weil da gibt es dann diese Karten, die im Postkasten liegen. Da sind diese süßen afrikanischen Kinder, die gucken einem ihren großen Augen an. Das ist alles so präsentiert, damit du natürlich gibst. Das ist nicht geistgeleitetes Geben. Wer in Afrika schon mal war, weiß, da ist an jeder Ecke ein Bettler und diesen Meister der Manipulation. Die können dir alle Geschichten erzählen und sie können dich angucken. Und manche stehen dort an der Ampel und lassen so richtig ihre Wunden raushängen und verstärken das auch noch. Einfach nur, um dich dazu zu bewegen, zu geben. Wenn man damit nicht umgehen kann, ist man immer praktisch genötigt zu geben. Aber der Geist Gottes nötigt uns nicht. Wir sollen nicht genötigt sein von Umständen, sondern geführt durch den Geist. Und das ist das, was man hier sieht. Obwohl sie jeden Tag vorbeigingen, durch die schöne Pforte in den Tempel gingen, an dem Lahmgeborenen vorbeigingen, gab es einen Moment, den Gott wusste, jetzt ist der richtige Augenblick. Und sie hörten von dem Geist und ließen sich gebrauchen, um in diesem Moment dieses Wunder geschehen zu lassen. Das ist hervorragend, das ist stark. Und deswegen waren sie völlig entspannt. Du siehst nicht, dass sie irgendwie gezwungen oder sich unter Druck gefühlt hatten und sich unwohl fühlten. So wie sie auftraten, merkst du, sie waren völlig entspannt. Sie war nicht bestimmt vom schlechten Gewissen. Und ich sehe hieraus, dass es gesundes Geben ist befreiend. Wenn wir das gesund umsetzen, ist eine Freiheit drin, ganz klar. Und ich habe noch einmal reflektiert, auch überlegt, was ich erlebt habe an Zeugen. Ich habe so viele Dinge erlebt in meinem Leben. Leider, weil ich das nicht alles aufschreibe, vergesse ich das. Das ist ja so leider so, dass man das vergisst. Deswegen ist es gut, Tagebuch zu führen. Und einige Dinge sind mir dann doch noch wieder in den Sinn gekommen, nach langem Überlegen. Ich habe auch nochmal Judith gefragt. Sie hat mir geholfen, mich daran zu erinnern, weil das ist manchmal, da denkst du, ich habe doch so viele erlebt. Ich weiß, ich habe es erlebt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und dann gibt es manchmal so einen Gedankenanstoß, dann kommt alles wieder. Und ich wurde erinnert, da wo wir an einer Konferenz waren, also es geht beide Richtungen. Einmal, wo man erlebt hat, wo man der Empfänger auf der Empfängerseite war und wo man auf der gebenden Seite war. Und ich erinnere mich an eine Konferenz, wo wir waren in Deutschland, eine Großkonferenz. Wir waren damals ja in diesem Reiseteam, Freudenöl, Musikteam. Wir waren eingeladen, als Musikteam dort Lobpreis zu leiten auf der Konferenz. Und irgendwie zwischen den Sessions kam jemand auf uns zu. Wir wussten nicht, wer er war, woher er kam, wie auch immer. Wir wussten nur eins, er gab uns Geld in die Hand. Und einen großen Betrag damals, und einige hundert D-Mark. Er war sehr aufgeregt und sagte, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich muss euch das geben. Und er wusste nicht, dass wir waren auf dem Weg in die Schweiz in den Urlaub, weil wir einen Platz zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Und im Glaubenszentrum war das immer so, manchmal eine Last-Minute-Sache. Wir wussten eigentlich Tag vorher nicht, wo wir hinfahren in den Urlaub. Und irgendwie öffnete sich eine Tür, er ist mit dem Glauben darunter gefahren und hat geglaubt, dass Gott versorgt. So, ja, so muss man das nicht machen, aber so war das eben. Das war einfach so und der Lebensstil, der angesagt war für uns für diese Zeit. Und wir waren auf dem Weg in Urlaub, wir hatten so gut wie kein Geld, wir wollten Urlaub machen, kein Geld. Und dann kam dieser Impuls, der Geist Gottes legt dieser Person, die wir nicht kannten, die wir auch nie wieder gesehen haben. Wir haben keine Ahnung, wer das ist. Wir kamen diese Person, den Impuls, uns Geld zu geben. Und das war so etwas Ermutigendes. Und diese Art, diese Dinge haben wir oft erlebt. Anderes Beispiel, diesmal war ich auf der gebenden Seite, werde das nie vergessen, wie ich an der Tankstelle war, war damals in Kassel. Ich hatte getankt, wollte gerade zur Kasse gehen. Da war neben mir auch eine Person, eine junge Frau, die hatte auch getankt, aber hatte gemerkt, dass sie kein Geld hatte. Und sie war aufgelöst, wusste jetzt nicht, was mache ich jetzt. Sie konnte nicht bezahlen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bezahle das für dich, kein Problem. Und kannst mir dann wiedergeben, wenn es irgendwie, dann kannst du vorbeibringen, wie auch immer. Und ich half ihr aus in dem Moment. Mit einer ganz kleinen Summe, ganz klein. Das Wunder ist jetzt, das ist das Tolle, was passiert, wo man sieht, wie groß Gott ist. Diese selbe Person wurde Jahre in unserem Leben ein unglaublich großzügiger Geber. Weil wir stellten fest nachher, dass sie auch gläubig war, in einer anderen Gemeinde war. Viel später, 20 Jahre später, bekam sie es aufs Herz, uns zu unterstützen. Großen Summen. Wir waren erstaunt. Sie hat uns wirklich gesegnet. Da haben wir wieder gesehen, wie stark es ist, wenn der Geist Gottes, ich denke, das geht direkt darauf zurück. Das war so ermutigend zu sehen. Ich würde jetzt in diesem Bereich wirklich weitermachen und es fallen mir viele Sachen ein, auch in diesem Sommer. Damit möchte ich eigentlich schließen. Einfach nur als ein Beispiel, wie das ist, wenn man aufmerksam ist und auf Impulse eingeht. Wir haben Freunde in Zürich, wir wollten die besuchen diesen Sommer, aber wir wollten einfach nur im Hotel selbst untergebracht sein. Wir hatten uns selbst versorgt, wir wollten sie einfach nur sehen, weil wir sie schon lange nicht gesehen hatten. Und nebenbei erzählten wir ihnen einfach nur, sie fragten ja, wo wir untergebracht sind, wo wir sie besuchten. Und sie fragten, und am nächsten Tag, das war so ein starker Moment. Ich wollte auschecken, ich habe meine Rechnung zu bezahlen. Und dann sagte der an der Rezeption, die Rechnung ist bezahlt. Ich dachte, was? Ich muss doch den noch bezahlen. Ich habe noch nichts, es ist noch nichts bezahlt worden. Ich dachte, nein, das ist alles bezahlt. Es ist vollbracht. Und was war geschehen? Diese Freunde von uns, er hatte so ein Vermögen, sich da reinzudenken, zu überlegen, wie kann ich diese beiden segnen? Und es hat uns aus den Socken gehauen. Es war wirklich ein Ausdruck der Versorgung Gottes. Ich sage das einfach nur, um uns zu ermutigen, uns von Gott gebrauchen zu lassen, weil Das ist, wo Geben Spaß macht, wo es nicht ein Zwang ist, wo es nicht zum Burnout führt, wo es uns nicht belastet, wo wir denken, oh, ich muss jetzt geben, sondern wo die Großzügigkeit Gottes einfach so richtig zum Tragen kommt, rauskommt. Und mit diesen Gedanken möchte ich uns ermutigen, Geber zu sein, extravagante Geber, so wie die Korinther es waren, aber eben geistgeleitet, im Glauben und in dem Bewusstsein, dass wir nicht Quelle und Kanal verwechseln, weil wenn wir das verwechseln, dann wird es ganz fatal. Wir sind der Kanal des Segens Gottes. Wir sind nicht die Quelle des Segens Gottes. Gott ist die Lösung eines jeden Problems. Wir sind nicht die Heiler, aber Heilung fließt durch uns. Wir sind nicht die Versorger, aber Versorgung fließt durch uns. Wir sind nicht die Weisheit, aber Weisheit fließt durch uns.
His love.